Ja, ich freue mich, endlich mal wieder hier zu sein. Wir hatten einen, glaube ich, gemeinsam langen Sommer. Und wir Baden-Württemberger haben ja das Vorrecht, dass wir das Bundesland sind mit den letzten Schulferien. Das heißt, wenn alle anderen schon längst schon wieder die Schulbank drücken, dann sind wir Baden-Württemberger im Urlaub. Und für manche bedeutet das 6 Wochen, manche vielleicht sogar noch mehr, 7, 8 Wochen Ferien, keine Schule, man weiß gar nicht mehr, wie die Schule aussieht. Und ich hoffe ganz stark, dass auch ihr als Familien eine Zeit hattet, wo ihr runtergekommen seid, sei es eine Woche oder auch zwei. Den einen oder anderen Instagram-Post habe ich gesehen und ich dachte, das ist gut. Denn das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, sondern Gott hat es eigentlich bereits in der Schöpfungsordnung vorgegeben, dass wir auch zur Ruhe kommen bei ihm. So einmal die Woche, den Sabbat, den Sonntag, da sollten wir zur Ruhe kommen. Aber ich glaube, wir brauchen auch Phasen, wo wir wirklich innerlich zur Ruhe kommen. Und ich habe den Urlaub mal wieder richtig genossen. Wir brauchen den als Familie. Ich merke jedes Mal neu, wir sind nicht ein Jahr älter geworden, sondern 7 Jahre älter. Das ist einfach so und die Sprünge sind, also jeder von uns ist ein Jahr und man glaubt gar nicht, wie Menschen sich in einem Jahr verändern. Das ist echt unglaublich. Unsere Mai beispielsweise ist 7 Jahre alt, kommt jetzt in die 2. Klasse und wir waren in diesen 2 Wochen, wo wir gemeinsam dort in Frankreich in diesem Ferienpark waren, da fahren wir seit Ewigkeiten hin. Wir haben die morgens gesehen und abends, und ich meine wirklich abends. Manchmal lagen wir schon im Bett und haben uns die Frage gestellt, wo ist denn unsere Tochter, weil die so selbstständig ist und einfach ihre Freunde da gefunden hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich Zeiten nimmt, Zeiten, wo man vielleicht auch diesen inneren Akku richtig auflädt. Und ich bete und ich hoffe, dass wir gemeinsam als Gemeinde, als Kirche Jesu nicht müde und matt in diese neue Saison starten, sondern dass wir sagen, ja, wir sind entschlossen. Wir sind determined. Wir haben Bock, die Welt zu verändern. Ich hörte tatsächlich meinen Sohn im Urlaub Folgendes sagen und ich dachte, ist das wirklich mein Sohn? Der sagte, ich habe Lust auf die Schule. 16 Jahre alt, den Satz habe ich, glaube ich, fast noch nie von ihm gehört. So, ich habe richtig Lust auf die Schule. Und wenn ich ehrlich bin, mir geht es genauso. Ich habe richtig Lust auf meine Arbeit. Ich habe Lust, Gott zu dienen. Ich habe Lust, den Menschen zu dienen. Ich bin voller Tatendrang und voller Vorfreude. Was wird Gott durch uns und mit uns und in uns bewirken? Und vielleicht ist das Allerwichtigste, was er in uns selbst schon mal verändert. Bist du gespannt auf das, was kommt? Sommer zu Sommer. Wisst ihr, wir feiern ja Neujahr am 31. Dezember, 1. Januar. Aber wenn ich ehrlich bin, ist für mich immer der Sommer so, okay, da ist die Lücke, da ist die Pause, da kommt man runter. Die Schule bestimmt zumindest in unserem Leben ganz, ganz viel, unseren Rhythmus irgendwie. Und wir als Kirche bewegen uns eigentlich so von Sommer zu Sommer. Was werden die nächsten 11 Monate, bis der nächste Hochsommer kommt, Mitte August, und die allermeisten dann von euch sonst wo sind, ja mit uns tun? Und ich bete, dass wir rückblickend sagen können, Gott war mit uns. Ich bete, dass wir rückblickend sagen können, es war viel besser als erwartet. Ich bete, dass du sagen kannst, und Gott hat mich gebraucht und Gott hat mich mutig gemacht. Und ich habe Dinge getan, die ich noch nie getan habe, die ich allen anderen zugetraut hätte, aber mir nicht, aber ich habe sie getan. Ich bete, dass wir eine mutige Gemeinde sind und ich bete, dass wir aufstehen und dass Gott durch uns auch einen Unterschied machen wird. Letzter Ferientag, es war Montag, vor jetzt knapp 2 Wochen und ich hatte mit meinen Kids ausgemacht, wir fahren so spät wie irgendwie möglich. Am Montag früh müssen wir aus dem Bungalow raus, aber wir parken unser Auto sonst wo und fahren tief in die Nacht rein. Dann am Dienstag 16 Uhr müssen wir zum Arzt uns testen lassen. Die Gegend wurde auf einmal zum Corona-Risikogebiet und wir hatten alle keine Angst, irgendwas zu haben. Wir hatten eh keine Kontakte mit wem auch immer. Von daher, aber wir wussten, wir fahren los Dienstag 16 Uhr. Und jetzt war es 19 Uhr. Meine Söhne sagten, bitte früher, nicht so spät. Wir haben uns irgendwie auf einen Kompromiss geeinigt. Es ist 19 Uhr. Alles ist gepackt, alles ist ready. Mein Sohn kommt vom Meer hoch und rennt förmlich hoch und sagt, Papa, du wirst es nicht glauben, an unserem Strand sind die Wellen so schön wie fast noch nie. Ich muss unbedingt nochmal surfen. Und jetzt dachte ich, gut, davor war ich derjenige, der länger bleiben wollte. Jetzt wollen sie es, spiele ich jetzt den Spielverderber. Also zog er, ohne wirklich auf eine Antwort zu warten, zog er das Surfbrett aus dem Auto, rannte runter und wir sind quasi mit ihm gerannt, um nochmal im Meer Tschüss zu sagen. Und dann reitet er die Wellen. Und ich glaube, ich habe das hier schon gesagt, dieses Corona-Zeugs und Covid-Zeugs hat ja unser Leben ganz schön verändert. Er war in der Abschlussjahr und die Abschlussfahrt ist ausgefallen aufgrund von Corona. Und ich habe meinem Sohn gesagt, du, dein Leben sollte nicht so sehr davon geprägt sein. Das Geld, was wir dort investieren, das geben wir dir. Und ich rate dir, mach was Vernünftiges damit. Und er hat was sehr Vernünftiges gemacht. Er ist zusammen mit Freunden eine Woche nach Portugal surfen gegangen. Also der Junge ist eh ein Sportler und jetzt steht er dort auf diesem billigen Brett und die Wellen kommen und das sind alles andere als schlimme Wellen. Aber was ich dort sehe, ist nicht Wellenreiten, sondern Wellencrushing. Und ich habe es gefilmt und ich wusste, er wird sich schämen, wenn er das sieht. Warum? Das Problem ist, er hat keine Finnen angedreht. Ja? Das ist so ein Billigbrett, da dreht man quasi die Finnen an. Und ohne die Finnen hast du eigentlich keine Kontrolle auf diesem Brett. Und für mich war es ein Bild für unser Leben. Es reicht nicht aus, dass wir Wellen reiten wollen. Es reicht nicht aus, dass wir entschieden sind, das Leben zu genießen. Es reicht nicht aus, dass wir leidenschaftlich sind. Sondern es braucht auch ein Nein. Es braucht eine Steuerung in unserem Leben. Stell dir mal vor, du fährst ein unglaublich tolles Auto. Du könntest, ich bin tatsächlich heute Morgen schnell gefahren, 195. Ich habe mal wieder getestet, wie schnell geht es, dieser dicke Bus. Und tatsächlich unglaublich. Hätte ich einen Sportwagen, ich hätte es wahrscheinlich auch getestet. A8 ist frei, da lohnt es sich mal Gas zu geben. Jetzt gibst du Gas, was das Zeugs hält. Vielleicht 250 Sachen, aber du hast keine Bremse und du hast keine Steuerung. Und jeder weiß, das ist Selbstmordkommando, oder? Da reicht es, dass du mit 30 km/h gefühlt stehend auf der Autobahn oder auf der normalen Straße stehend unterwegs bist, ohne Bremse, ohne Steuerung, wäre das fatal. Und deswegen lehrt die Bibel uns ein, dass wir nicht nur mutige Menschen sind. Nicht nur Menschen sind, die getrieben sind durch Gottes Geist, geprägt von der Liebe, sondern er gibt uns seinen Geist, und da heißt es, dieser Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich an uns Deutschen denke, dann denke ich, uns fehlt ganz oft das Erste. Dieser Mut, Dinge zu wagen, vor allem uns Christen. Das, was wir vielleicht im Wirtschaftlichen so sehr prägen, dass wir uns immer wieder neu bewegen, dass wir innovativ sind, dass wir erfinderisch sind, dass wir ein Auto erfinden und weit darüber hinaus, wie viele Erfindungen kommen aus diesem Schwabenland, aus diesem Badenland, ja? Wie viele? Und wir sind mächtig stolz darauf. Und wenn es zum Geistlichen geht, dann sind wir auf einmal nicht mehr so mutig. Da überlassen wir es gerne den anderen. Aber Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. Und sein Geist ist ein Geist der Liebe. Und sein Geist ist ein Geist der Besonnenheit. So, und ich möchte uns diese zwei Klänge, Liebe, spare ich mal aus. Der hat Austin, glaube ich, hier schon gepredigt drüber. Diese zwei Klänge uns nochmal vor Augen führen. Du und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mutige Menschen sind. Und ich wünsche mir für dieses neue Jahr, ein mutiger Mensch zu sein. Ich wünsche mir, ein mutiger Leiter zu sein. Und ich bete, dass wir als Ecclesia Pforzheim eine mutige Gemeinde sind. Dass wir nicht nur sagen, ja damals, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, da gab es irgendjemand, der war mutig. Sondern dass wir sagen, heute sind wir mutig. Warum? Weil Gottes Geist in uns lebt. Weil dieser Geist des Mutes, der Kraft in uns steckt. Immer wieder tritt der Engel des Herrn auf im Alten Testament und er spricht eigentlich seinen Helden Mut zu. Er sagt, seid mutig und seid stark. Warum? Denn ich bin bei euch. Und ich für meinen Part, ich habe entschieden, ein mutiger Leiter zu sein. Und das buchstabiert sich wie folgt. Ich will Gott als den sehen, der er ist. Und es braucht ganz viel Mut, Gott Gott sein zu lassen und Gott zu begegnen, wie er ist und aus unserem allmächtigen Gott innerlich keinen Flaschengeist des Aladdin zu machen oder irgendeine Gottheit, die wir in der Hand haben, die uns zu dienen hat, die genauso ist, wie wir es gerne hätten. Nein, ich will Gott als Gott sehen, als den Schöpfer aller Dinge. Und es gibt nichts auf dieser Erde, was nicht aus seiner Hand, aus seinem Herzen kommt. Er hat sie geschaffen, egal wo du hinschaust, er ist der Schöpfer. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, gerade jetzt in diesem Moment, er hat nicht nur geschaffen vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, sondern er ist gerade jetzt dabei zu kreieren. Unglaubliche Sterne werden gerade jetzt in diesem Moment, das sagt uns die Wissenschaft, entstehen. Aber die Frage ist, weswegen entstehen sie? Wer ist die Kraft dahinter? Wer ist die Energie dahinter? Wer ist die Intelligenz dahinter? Und die Bibel ist da eindeutig, es ist Gott. Er ist der Schöpfer. Ich will ihn sehen als meinen Retter und als der Retter aller Menschen, denn es gibt nur einen Retter. Und er ist auch der Richter meines und auch deines Lebens. Eines Tages werde ich vor ihm stehen und die ganze Welt wird vor ihm stehen. Und deswegen will ich mutig sein und ich will Gott dienen. Und ich will Gott dienen als Gott und nicht als meine Gottheit, wo ich definiere, wie er zu sein hat, sondern er definiert sich und er definiert mich. Er ist Gott. Ich will mutig sein und sein Wort klar und deutlich, ohne Kompromisse predigen. Ich will falschen Lehren mutig entgegentreten. Und wie viel Falsches kommt immer wieder neu rein in ganz unterschiedlichen Settings. Und wir merken es manchmal gar nicht. Aber dort, wo wir es merken, dürfen wir sagen, nein, die Bibel sagt es eigentlich anders. Ich will Gottes Wort über Political Correctness stellen. Und wir merken, wir leben in einem neuen Zeitalter, wo es eine neue Philosophie, eine neue Ideologie gibt. Und sie ist letztendlich gefühlt die neue Gottheit dieser Welt. Political Correctness, nein, unser Gott ist über Political Correctness. Egal, was es kostet. Ich will aber Gott, und das ist ganz wichtig und vielleicht für den einen oder anderen auch wichtiger als das Erste, über meine mir lieb gewordenen Meinung stellen. Wer hat denn jetzt recht? Ja, ich dachte, ich würde es so richtig sehen. Und da möchte ich mich immer wieder neu korrigieren lassen von Gott, von seinem Wort, auch von anderen Menschen, die gemeinsam Gottes Wort mit mir lesen und sagen, nein, so sieht's wirklich. Ich will den Unordentlichen widerstehen und sie in Liebe zurechtweisen. Wenn ich ehrlich bin, das ist der Part eines Pastors, den würde ich gerne anderen übergeben. Das ist gar nicht so leicht und nicht angenehm, zu sagen, hey, so geht's nicht. Aber jeder weiß, das gehört dazu. Ich will Bewährte schätzen und Neues suchen und umarmen. Ich will ein mutiger Leiter sein. Und ich bete, dass du genau dasselbe sagst für dein Leben. Denn du leitest dein Leben. Niemand verfügt wirklich über dich. Du bestimmst, in welche Richtung du gehst. Vielleicht bist du Mutter von 3 Kindern und fühlst dich so sehr bestimmt, fremdbestimmt, aber in Wirklichkeit bestimmst du selber. Und deswegen lade ich dich ein, dass du für dein Leben entscheidest und ich will mutig sein. Christsein taugt dir noch nie was für Feiglinge. Jesus war so eindeutig, so klar. Wer ihm nachfolgen will, der sollte sich selbst verleugnen. Der sollte sein Kreuz auf sich nehmen, der sollte ihm nachfolgen, der sollte ihn bekennen vor den Menschen. Und wir merken, ab Stunde 0 war das nicht easy. Ab Stunde 0 forderte das eine gewisse Entschiedenheit, einen gewissen Mut. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wisst ihr, seit Jahren trainieren wir uns als Ehepaar Mut an. Es ist uns wichtig, dass ihr mutige Menschen seid. Und wir machen das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum ersten Mal stehe ich mit 44 Jahren auf dem Skateboard. Ich bin in Kamerun groß geworden, da gibt es keine Straßen, die irgendwie dafür taugen würden. Also stand ich als junger Mensch nie auf dem Skateboard. Meine Kinder stehen da wie selbstverständlich drauf und ich dachte, brauche ich das? Und die Antwort ist, nein, ich brauche es nicht. Aber ich will mutig sein. Ich will heute Dinge tun, die ich gestern noch nicht kannte. Jetzt siehst du mich auf diesem Skateboard stehen und denkst, oh, sieht das peinlich aus. Und ich sag dir, ich stehe zum ersten Mal auf dem Skateboard. Warum tust du nicht Dinge, die du noch nie getan hast, um deine Grenzen zu erweitern? Wir lieben es, von den Felsen runterzuspringen. Dort, wo wir im Urlaub sind, kann man fast, ja, gibt es einfach Felsen, die 4-5 Meter hoch sind. Und das ist nett und schön. Und mein Florian hat zum ersten Mal so ein Salto ins Meer gemacht. Aber wir fahren, wenn möglich, einmal zu den Calanques. Da sind die Felsen etwas höher und vor allem das Coole ist, es ist im Prinzip wie diese norwegischen Fjords. Du kannst im Prinzip wirklich runterspringen. Da gibt es keine Felsen im Wasser. Das heißt, es ist sicher. Du musst nur mutig sein. Und meine Frau hat im Vorfeld gesagt, Jungs, das, was ihr letztes Jahr gemacht habt, das werde ich dieses Jahr auch machen. Ich will mutig sein. Und ich hörte sie so reden, dachte mal gespannt, das sind schon so 12 Meter. Weiß nicht, ob ich bin zwar letztes Jahr auch gesprungen, aber ob ich jetzt so mutig bin. Wir kamen recht spät an und es kam, wie es kommen sollte. Ich habe einen verrückten Sohn, der ist von dem noch höheren Felsen, das sind mindestens noch mal 1-2 Meter höher runtergesprungen. Und ich dachte, wie kann man nur? Also mir, ich hatte kein gutes Gefühl. Aber wenig später stand meine Frau genau auf diesem Felsen. Wir haben keinen Maßstab dabei. Also nagelt mich nicht fest und sagt am Ende, es sind doch nur 11 Meter. Ich schätze mal zwischen 10 und 12 Metern. Ich habe das ganz oft austariert, mir die Menschen angeschaut, habe ein bisschen Ahnung von Größen und dachte, also mindestens 10. Und sie ist gesprungen. Und wisst ihr warum? Weil sie sich's vorgenommen hat. Und wisst ihr warum? Weil sie angefeuert wurde von ihren Kindern. Mama, wir sind stolz auf dich, du kannst das. Und der eine sagte, Mama, du bist für uns ein Vorbild, auch wenn du es nicht tust. Und sie ist gesprungen. Aber ich kann euch sagen, das ist alles Pillepalle. Mut brauchen wir im Leben für andere Dinge. Mut brauchen wir zu sagen, und ich bin entschieden, ich bin entschlossen, I am determined zu folgen Jesus. Wisst ihr, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das zurufen. Ihr kennt dieses Lied und ich liebe dieses Lied, dieses alte Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und wenn niemand mit mir geht, dennoch will ich folgen. Wisst ihr, ich bete so oft, Jesus, danke, dass ich nicht alleine dir nachfolge. Danke, dass ein Jürgen mit mir geht. Oder? Danke, und jetzt könnte ich so viele Namen hier nennen, ich erspare uns die Zeit. Danke, dass so viele Menschen mit mir unterwegs sind. Danke, dass ich nicht alleine der einzige letzte Mohikaner, der letzte Christ auf dieser Erde bin. Aber ich finde diese Einstellung, ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen, und wenn ich der Letzte wäre, gut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dieses Lied vor Augen führen und sagen, und wenn niemand mit mir geht, dennoch werde ich ihm folgen, weil er der Retter dieser Welt ist. Und die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Wisst ihr, im Sommer bereiten wir uns auf den Winter vor. In unserer sehr modernen Welt geschieht das fast automatisch, aber früher, noch vor 100 Jahren, war das nicht automatisch. Unsere Väter wussten, sie müssen sich vorbereiten im Sommer, denn der Winter kommt. Und wehe dir, wenn du sagtest, ach, dieses Jahr gibt es keinen Winter. Wehe dir, wenn du sagtest, ach, ich glaube, der Winter wird ganz harmlos. Letztes Mal war es zwar heftig, aber dieser Winter, der wird sicherlich ganz, ganz harmlos. Und du denkst, ja, kommt doch kein Schnee, und dann hast du so einen richtig eiskalten Winter, minus 30 Grad draußen, und du bist nicht vorbereitet. Du hast kein Holz, bist einfach nicht vorbereitet. Wehe dir. Ich habe noch nie jemand sich beklagen hören, dass er zu gut vorbereitet war für irgendeine Prüfung. Kennt ihr das? Dass Menschen sagen, boah, ich war so gut vorbereitet und dann war es so easy. Dann brüsten sie und sagen, das war easy, oder? Und ich habe die 1. Aber zu sagen, umgekehrt kann es peinlich werden. Zu sagen, ich war gar nicht gut vorbereitet und es kam ganz schön heftig. Und jetzt darf ich das ganze Jahr wiederholen. Warum? Weil wir nicht vorbereitet sind. Im Kinderfilm Aladdin, und das ist eigentlich mehr so ein Familienfilm, richtig cool gedreht, da singt die Prinzessin von der Naomi Scott, also gespielt, und sie singt, I won't be silenced, you can't keep me quiet, won't tremble when you try it, all I know is I won't go speechless. Und als ich diesen Text höre, und ich liebe Lieder, ich liebe Musik, ich habe mir dieses Lied, ich weiß nicht, 10-mal reingezogen, 20-mal, dachte ich, eigentlich sollten wir Christen dieses Lied singen. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Du kannst mich nicht zum Schweigen bringen. Ich werde nicht zittern, wenn du es versuchst. Alles, was ich weiß, ich werde mir den Mund nicht verbieten lassen. I won't be speechless. Ich werde reden. Da fällt mir doch genau das ein, was die Menschen in der Bibel gesagt haben, als ihnen geboten wurde, nicht zu reden. Und sie sagten, nein, wir können gar nicht anders, als zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wer hat das gesagt? Ein Petrus hat es gesagt. Ihm wurde verboten, nachdem Gott durch seine Hand einen Lahmen geheilt hat. Und dann hieß es, bitte halte den Mund. Und sie sagt, nein, es geht gar nicht anders. Wir können nicht anders, als zu reden. Ich glaube persönlich, das ist eine der Lieblingswaffen des Feindes. Und zwar egal welchen Feind. Aber eine der Lieblingswaffen des Feindes, Angst und Einschüchterung war und ist. Und es gibt einen Feind der Menschen und der arbeitet genau mit diesen Waffen, mit Angst und Einschüchterung. Und jeder von uns weiß, dass du selbst im Krieg eigentlich bereits verloren hast, wenn der Gegner dich wirklich einschüchtern kann. Wenn er es schafft, dass du denkst, du bist eigentlich der Schwächere. Die Position ist eigentlich aussichtslos. Wie oft arbeitet man genau in der Kriegsführung damit, dass man mit Einschüchterung arbeitet? Und der Feind hat genau diesen Gedanken perfektioniert.
Und hier sind Männer Gottes und Frauen Gottes und sie sind eingeschüchtert. Warum? Weil wir die Lügen des Feindes zu lange zugehört haben. Ein Goliath sagt dem Volk Gottes 40 Tage lang, ihr seid alles Flaschen und ich werde euch auffressen, ihr seid Nobodies. Und sie hören diesen Lügen 40 Tage zu, bis sie die glauben, bis sie glauben, dass sie wirklich Flaschen sind. Und dann kommt einer und dieser eine hatte den Goliath nicht 40 Tage lang reden hören, sondern er wusste, wer er war. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und damals, gestern, vorgestern, vor einem Jahr, habe ich gegen den Löwen gekämpft und war der Sieger. Gegen einen Bären und war der Sieger. Und jetzt komme ich im Namen des Herrn der Herrscher an. Wisst ihr, gegen Angst und Einschüchterung ist ganz entscheidend wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Wer bist du? Wer bist du? David Schneider, 44 Jahre alt, Papa von 5 Kindern. Nein, wer bin ich wirklich? Ich bin Kind Gottes. Ich bin Botschafter an der Stelle von Christus. Wenn ich rede, redet Gott. Das sagt die Bibel. Ihr seid Botschafter an der Stelle von Christus. Wenn der Botschafter von Deutschland redet, dann erwartet man, dass er in einem Einklang, im Tuning von Merkel redet. Er redet nicht für sich, sondern er redet als Botschafter unter unserer Bundesregierung. Und wenn ich rede, dann rede ich im Namen Gottes. Wer bin ich? Ich bin Kind Gottes. Ich bin Freund Gottes. Ich bin ein Sklave Christi. Ich gehöre zu ihm. Was er mir sagt, das habe ich gefälligst zu tun. Wer bist du? Dasselbe gilt für dich. Und jetzt ist die Frage, und welcher Geist wohnt in dir? Und wie gut ist zu wissen, dass dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit nicht dem Pastor, nicht dem Ältesten, sondern in jedem Einzelnen von uns lebt. Amen. Welcher Geist wohnt in dir? Der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat. In Ulm feiern wir heute Taufe. Ich freue mich so sehr. Und in Taufe bekennen wir nichts anderes, als dass wir zu einem neuen Leben auferweckt werden. Christus hat den Tod besiegt und dieser Geist wohnt in dir. Du bist nicht eine Flasche leer, sondern du bist wer? Und in dir wohnt die stärkste Kraft des Universums. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Hey, was wünsche ich mir, dass wir mutig auftreten? Ich verrate euch was, als Prediger predigst du oft und denkst, okay, die Leute können es annehmen oder nicht, aber kaum einer wird Eier werfen, kaum einer wird Tomaten werfen, oder? Es gibt so manche Predigten, die hält man, da muss man mutig sein. Also ich habe schon viele Predigten gehalten, wo ich wusste, okay, da mag es schon einen Widerspruch geben. Aber echten Mut brauche ich nicht am Sonntag, sondern echten Mut brauchst du am Montag in der Arbeit, oder? Echten Mut brauchst du in der Schule, echten Mut brauchst du an der Uni, wo du etwas bekennst und du weißt, alle anderen denken anders. Und du sagst, Jesus ist der Retter und die Menschen schauen sich an und sagen, Retter für was? Ich brauche keinen Retter. Und du sagst, Jesus ist der Weg und die Menschen sagen sich, nee, da gibt es ganz viele Wege, wenn es überhaupt einen Weg gibt, wenn es überhaupt einen Himmel gibt. Und wir merken, uns wird widersprochen und dann braucht es Mut. Amen. Und deswegen bete ich, dass wir mutig sind. Und dann sehe ich einen Petrus vor Augen und er war mutig. Und dann sehe ich einen Martin Luther. Und wisst ihr, wer war Martin Luther? Martin Luther war ein einfacher oder ein kluger Gelehrter, aber am Ende einfach ein Mann. Und dieser Mann hat das ganze religiöse System in Deutschland gekippt. Wir können sagen, Gott hat den Martin Luther gebraucht. Und es war die richtige Zeit und so weiter. Aber wer hätte gedacht, dass dieses damals so enge religiöse System, das so weit weg von der Bibel war, so weit weg von der Wahrheit, wo Menschen sich letztendlich selbst zu Gott gemacht haben. Und ich will diese Kiste nicht wirklich öffnen, aber das, was die katholische Kirche unter Martin Luther ausgemacht hat, war so weit weg, wie Himmel und Erde. So weit weg. Und dieser Mann steht auf, weil er die Bibel gelesen hat und weil er gemerkt hat, diese ganze Werksgerechtigkeit und dieses Arbeiten müssen für den Himmel stimmt nicht. Wahr ist, der Himmel wurde uns geschenkt in Jesus. Jesus ruft am Kreuz, es ist vollbracht. Und was wir tun müssen, ist, wir müssen gläubig zu ihm kommen. Wir brauchen keine Kirche als Mittler. Wir brauchen keinen Priester, sondern ich darf als Gläubiger direkt zu Jesus kommen. Es gibt nur einen Mittler. Leute, lasst uns nicht vergessen, was dieser Mann auch für unser Land getan hat. Wer hätte es für möglich gehalten, dass ein ganzes System in den ganzen nordischen Ländern kippt? Und zwar ein System, das uns heute Freiheit gibt. Ich bin nicht unter dieser Sklaverei eines religiösen Systems groß geworden, sondern ich hatte das Vorrecht, das Evangelium frei zu hören. Du auch, die allermeisten von uns. Aber wer hätte es möglich gehalten, dass ein Martin Luther das konnte? Gott wusste es. Wer hätte es möglich gehalten, dass ein David gegen diesen Riesen kämpfen würde und diesen Riesen besiegen würde? Keiner, der äußerlich den David, der sicherlich kein Schwächling war, sondern ein hübscher junger Mann sah, aber ein normaler Mann, und den Goliath vor Augen sah, hätte gesagt, okay, dieser Kampf wird irgendwie ausgehen. Sie haben alle gebibbert und alle wussten, eigentlich sind wir bereits Sklaven. Diesen Kampf kann man nicht gewinnen. Aber David wusste, der Herr der Herrscher ist auf meiner Seite. Wer hätte gedacht, dass diese zwei Männer im Namen Gottes, Mose und Aaron, auftreten und dass sie ein ganzes Volk aus der Weltmacht Ägyptens befreien würde? Ein Volk, das über Jahrhunderte versklavt war, das in ihrem Bewusstsein hat, wir sind Sklaven. Wer hätte es für möglich gehalten, dass Gott einen oder lass es zwei Männer gewesen sind, die ihm mutig aufgetreten sind mit einer klaren Botschaft, die Stunde ist gekommen, die Stunde der Freiheit, deswegen lass mein Volk ziehen. Wer hätte es für möglich gehalten? Menschlich gesehen absolut unmöglich. Die Wette ist 1 zu 1 Trillion, das geht nicht. Wenn du dir diese Geschichte wirklich anschaust, dann merkst du, menschlich gesehen ist das unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Das Problem ist immer wieder, wir streichen Gott aus der Rechnung. Dabei ist Gott da. Wie oft streichst du Gott aus der Rechnung deines Lebens? Dabei ist er da. Er hat versprochen, immer da zu sein. Den Mut, den ich mir quasi einrede, den brauche ich mir gar nicht einreden, weil Jesus gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Du bist ganz allein, das stimmt nicht. Du bist nicht allein, sondern Gott ist bei dir. Er ist in dir, sein Geist wohnt in dir. Und er sagt, hey, sei mutig, ich bin da, die stärkste Macht des Universums. Ich bete, dass wir den Mut haben, der zu sein, der wir sind. Einer unserer Lehrer, ein Rapper von früher, singt Folgendes: Wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Wisst ihr, ihr braucht keine Kopie von irgendjemandem sein. Ihr wurdet von Gott geschaffen, genau derjenige zu sein, der ihr seid. Und ich bete, dass das uns auch als Gemeinde auszeichnet, dass wir nicht nach links und rechts schauen und so kleine Kopien voneinander werden, sondern dass wir selbst sind. Wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Stell dir mal vor, die Eva wäre nicht mehr Eva. Stell dir mal vor, der Josia wäre nicht mehr Josia, sondern würde versuchen, wie ein Timon zu sein. Das wäre ziemlich affig. Ich kenne die zwei Jungs noch nicht so gut, aber ich finde beide cool. Aber ich weiß, sie sind dann cool, wenn sie selber sind und wenn sie nicht anfangen, sich zu kopieren, jemand zu sein, der sie nicht sind. Ich habe coole Geschwister, aber ich werde nicht anfangen, eine Kopie von ihnen zu sein, sondern ich darf ich selber sein. Amen. Und ich bete, dass du und ich, dass wir den Mut haben, der zu sein, den Gott haben wollte. Ich bete, dass wir den Mut haben, zu dem zu stehen, was unsere Überzeugungen sind. Mut zur Wahrheit zu stehen. Dass wir den Mut haben, zu dem einzig wahren Gott zu stehen. Und vielleicht sagst du, es ist so schwierig. Stell dir vor, eines Tages ist dieser einzig wahre Gott der alleinige Richter, die alleinige Kraft. Es mag dir heute schwierig fallen, dann denk bitte ein bisschen an morgen und überleg, wer hat wirklich das Sagen. Und überleg, wie willst du dann dastehen? Ich bete, dass wir den Mut haben, für das Leben zu sein. Mut für die Ungeborenen zu stehen, aber auch ganz besonders Mut für die Geborenen zu stehen, für die Außenseiter, für die Ausgestoßenen, für die Armen, für die Schwachen. Jesus war genau dort zu finden. Und ich bete, dass wir als Gemeinde das nicht vergessen. Gemeinde ist nicht der Ort der Reichen und der Schönen. Du darfst reich sein, kein Problem. Du darfst schön sein, auch kein Problem. Aber Gemeinde ist der Ort für alle. Amen. Da sind die Armen, da sind die Schwachen, da sind die Hilfsbedürftigen, da sind die ganz Klugen. Da sind alle, die es verstanden haben, wer Jesus ist. Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Motivation unseres Handelns sollte Liebe sein. Und ich werde diesen Punkt der Liebe überspringen, aber Kraft und Mut allein reicht nicht aus. Nochmal, du hast einen Sportwagen, du fährst 250 über die A8, ohne Bremse und ohne Lenkung. Oder du stehst auf diesem Surfbrett, das ist völlig egal, wie gut du surfen kannst, es ist völlig egal, wie toll die Wellen sind. Wenn du keine Lenkung hast, wenn du keine Finnen hast, dann bist du der Welle ausgeliefert. Es ist so wichtig, dass du in deinem Leben Besonnenheit kennst. Und es gibt einen Geist und der ist besonnen und das ist der Geist Gottes. Besonnenheit laut Wikipedia, und ich gebe euch jetzt mal eine Definition, bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Während Besonnenheit auf den rationalen Aspekt hinweist, betont Gelassenheit den emotionalen Anteil innerer Ruhe. Nun, das ist eine weltliche Definition, aber Besonnenheit ist letztendlich Weisheit. Es gibt diesen Vers in ganz anderen Settings, also nicht anderen Lesarten, sondern anderen Bibelstellen, und da heißt es, und ich gebe euch den Geist des Rates und den Geist der Weisheit. Gottes Geist ist ein Geist der Weisheit. Die Weisheit dieser Welt ist schrecklich dumm, das merken wir. Wer nur ein bisschen zusammendenken kann, das sehen Kinder. Wir alle kennen das Märchen des Kaisers neuen Kleider. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo es wirklich so ist. Ja, dass uns die Welt vorgaukelt, nackt zu sein, bedeutet, du hast die schönsten Klamotten. Und Kinder kommen und sagen, aber du bist ja nackt. So weit weg ist diese Weisheit der Welt von unserem ganz normalen Menschenverstand. Aber die Weisheit Gottes ist größer. Und im Alten Testament gibt es zwei Begriffe für Weisheit. Das eine Wort heißt Bina und steht für Einsicht und für Verständnis und zeigt, dass Weisheit und Wissen zusammengehören. Als ich über dieses Thema nachdachte, hätte ich gerne über Könige gesprochen, wo es heißt, und sie fingen an, in Gottes Wort zu lesen. Sie fingen an, in den Schriften zu studieren. Sie machten sich auf die Socken. Und ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bete, dass du nicht erst 40 wirst, um gescheit zu werden, sondern dass du mit 12, 13, 14 anfängst, Gottes Wort wirklich für dich selbst zu lesen. Und dass der Gott deiner Eltern dein Gott wird, weil du dich wirklich dir Mühe gibst. Wisst ihr, die Weisheit ist eigentlich ein Bild auf Jesus. Und dann lesen wir in den Sprüchen ein Bild von der Weisheit, die wirbt. Und sie tritt auf und sie ist für jeden zu hören. Sie ist offen für jeden und wenig später ist sie nicht mehr da. Und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Gott spricht jeden Einzelnen von uns an. Er ist hörbar für jeden. Aber dann muss ich mich dennoch auf die Suche machen und schauen, wo ist Gott? Wo ist er zu finden? Und wer Weisheit sucht, der findet am Ende Leben. Das andere Wort für Weisheit ist Chokma und steht für Geschicklichkeit, für einen guten Rat, für die Fähigkeit in der Krise, die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist Wissen, das ins praktische Leben umgesetzt wird und so der Gemeinde oder auch dem Einzelnen helfen kann. Gottes Geist ist ein Geist der Weisheit. Und ich bin so begeistert, dass wir nicht kopflos Gemeinde Jesu bauen dürfen, sondern dass wir mit der Intelligenz des Universums unterwegs sind. Mit der Weisheit und sie wohnt in uns. Wisst ihr, ich leite viele Teams und ich darf gleichzeitig in ganz vielen anderen Teams einfach dabei sein. Und ich habe festgestellt, überall dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, nimmt man sich Zeit. Warum? Man möchte die Dinge wirklich durchdenken. Man möchte den Dingen auf den Grund gehen. Man möchte von verschiedenen Perspektiven daran gehen und sagen, woran haben wir noch nicht gedacht? Es ist wichtig, dass wir nicht nur einfach handeln. Selbst wenn wir wissen, dort wollen wir hingehen, dass wir möglichst viel reflektieren, beraten, einmal darüber schlafen. Ich sage ganz oft, hey, ein guter Rat ist, wenn du denkst, du solltest es tun, schlaf einmal drüber. Und am nächsten Morgen wächst du auf und denkst, naja, vielleicht doch nicht. Oder? Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, Dinge durchzudenken. Besonnenheit hilft uns, den richtigen Moment abzuwarten. Als Gemeinde in Ulm heißen wir seit 2 Jahren Mosaik. Und wenn ich ehrlich bin, dieser Name war mindestens 13 Jahre in meinem Herzen. Und ich habe den nicht Verschluss gehalten, sondern ich habe immer wieder davon geredet, dass ich diesen Namen ganz, ganz cool finde. Wir haben die Mosaik Church, die habe ich damals eigentlich angefangen, gegründet, da stand der Name bereits drin. Aber ich wusste, dass wir alte Schiff, dass wir damals noch nicht so weit sind. Und irgendwann mal vor 3 Jahren habe ich zum ersten Mal angesprochen, ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der neuen Vision, die Gott uns schenkt, das der bessere Name ist. Und ein Jahr später ist es Realität geworden. Worum es mir geht, ist, Besonnenheit lehrt uns zu warten. Besonnenheit sagt dir, du weißt, wohin du willst, aber behalte es für dich. Besonnenheit sagt nicht jetzt, aber irgendwann mal. Besonnenheit sagt auch Nein. Und es gibt manche Christen, die wollen nur ein Ja hören. Aber Gott sagt mir manchmal Nein und die auch, oder? Und manchmal ist es gut, wenn wir dieses Nein hören von Gott. Das bedeutet nicht, dass wir so alles abwägen und dann am Ende, weil wir nicht mutig sind, immer Nein sagen. Ganz im Gegenteil. Wer genau weiß, wohin er will, wer besonnen sein Leben unter den Prüfstand Gottes gestellt hat und sich von Gott eine Vision gegeben hat, der kann sofort handeln. Der kann in der Krise handeln. Stell dir mal vor, dein Haus brennt. Was würdest du tun? Du würdest rausgehen und sagen, was mache ich jetzt? Boah, brennt halt. Morgen brennt es vielleicht nicht mehr. Da weiß jeder von uns, hey, es brennt. So schnell wie möglich. Besonnenheit sagt jetzt. Jetzt ist der Tag. Dies ist der Tag. Dies ist die Stunde. Jede Sekunde ist wichtig, oder? Es brennt. Wisst ihr, der 15. März kam und zum ersten Mal in unserer Geschichte gab es von unserer Seite aus keinen Gottesdienst bei uns in Ulm. Aber er kam. Es wurde verfügt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Und was haben wir getan? Wir haben uns sofort entschieden, per Skype die Ältesten zusammen und entschieden, das umzusetzen, was wir irgendwann mal gemacht hätten. Wir hätten irgendwann mal vor, unsere Gottesdienste zu streamen. Die Vision war schon da, aber wir haben es sofort gemacht. Warum? Weil wir wussten, heute müssen wir es. Das ist nicht mehr die Frage, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir es nicht tun, verlieren wir so viel. Und wir müssen einfach mal 20.000 Euro investieren. Haben wir das Geld nicht wirklich? Können wir es uns leisten, es nicht zu investieren? Nein, können wir nicht. Also in dem Moment haben wir besonnen, schnell gehandelt. Als Öli mich im Auftrag der Ältesten gefragt hat, David, ich erinnere mich wie gestern, ich habe das hier schon erzählt, ich war im Baumarkt, ich wollte endlich unsere Terrasse machen, die ist übrigens immer noch nicht gemacht, aber Besonnenheit lehrt mich, ich muss die endlich machen. Pforzheim kam da dummerweise dazwischen. Als Öli mich anrief und sagte, David, unsere Ältesten stellen dir die Frage, ob du dir vorstellen könntest, auch unser Pastor zu sein. Und es war klar, ich bleibe Pastor in Ulm, anders macht gar keinen Sinn. Also zusätzlich habe ich Öli gesagt, ich frage noch meine Chefin, und das war mehr so rhetorisch, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich sage jetzt ja. Könnte ich einfach ja sagen? Besonnenheit lehrt uns, wenn du wirklich weißt, wohin du gehst, wohin du lebst, dann kannst du auch ja sagen. Warum? Es entsprach absolut der Vision, die wir uns als Mosaik gegeben hatten. Und das Ja war nicht, ihr werdet mir Mosaik, ganz im Gegenteil, aber das Ja war, ich weiß, ich bin ein Diener Gottes und ich weiß, ich möchte helfen und was dann kommt, das werden wir sehen. Also bitte lasst uns Besonnenheit nicht dafür gebrauchen, dass wir sagen, wir müssen alles 10-mal überdenken und 10 Jahre darüber brüten. Wir haben als Gemeinde geniale Chancen vertan, weil wir nicht besonnen waren, sondern feige. Wir haben ein Haus nicht gekauft, weil wir nicht besonnen waren, sondern feige. Ach, müssen wir doch heute nicht entscheiden. Wer weiß, wie lange heute geht? Hast du das in der Hand? Weißt du, manchmal ist heute sehr schnell. Da musst du einfach entscheiden. Und dann ist es gut, dass du in deinem Leben ganz genau weißt, wohin wollen wir denn gehen. Wir haben uns, glaube ich, als Gemeinde eine klare Vision gegeben. Wir haben uns von Gottes Wort eine klare Vision geben lassen. Und deswegen können wir vorwärts gehen. Besonnenheit hilft uns abzuwägen, ob wir kaufen oder nicht. Und jetzt wird es konkret, weil das Ganze hat ja erstmal was mit Gemeinde zu tun. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Die Frage ist, worauf besinnst du dich? Besonnenheit, besinnen, worauf besinnst du dich? Ich habe dir eine Antwort mitgebracht. Und die Antwort ist die Kinderstundenantwort. Besinn dich auf Jesus. Besinn dich darauf, sein Nachfolger zu sein. Besinn dich darauf, dass er der Herr ist, dass er Gott ist, dass er dein Richter sein wird. Besinn dich auf das Ewige. Und ich gebe dir noch eine andere Antwort, aber es ist eigentlich nur eine andere Lesart, diese ersten. Besinn dich darauf, ein Nachfolger, ein Vorbild zu sein. Sei entschlossen, als Vorbild zu leben. Ich glaube, wenn du diese Frage beantwortest, worauf besinnst du dich? Und du sagst, und ich möchte ein Jünger sein, dann sagst du gleichzeitig, und ich möchte als Vorbild leben. Und ich möchte, dass die Menschen mein Leben anschauen und sagen, vom Jürgen will ich lernen. Und von der Nanni will ich lernen. Und von Matthias will ich lernen. Und jetzt füg deinen Namen, von dem will ich lernen. Warum? Weil wir als Vorbilder leben. Was will ich? Und was will ich wirklich? Und ich kann euch sagen, diese Frage ist so elementar entscheidend, dass wir sie nicht einmal stellen, sondern immer wieder. Du bist im Urlaub. Und du bist vielleicht ein junger Teenie und da ist eine ganz Hübsche. Und die Hübsche zeigt dir, hey, wenn du wolltest, könntest du eine süße Freundin haben. Was willst du?
Und was willst du wirklich? Vielleicht sagst du, hey, ich bin gerade im Urlaub, ich bin gar nicht geistig vorbereitet auf diese Frage. Ich dachte nur, ich habe jetzt hier eine gute Zeit. Aber das Mädchen macht dich so richtig an. Oder auch umgekehrt, der Junge macht dich so richtig an. Und wie gut ist es, wenn du diese Frage für dich beantwortet hast, was will ich und was will ich wirklich, oder? Was willst du wirklich? Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir uns genau diese Frage wirklich gestellt haben und immer wieder neu stellen. Was will ich wirklich? Da kommt dir jemand richtig dumm, provoziert dich bis aufs Blut, beleidigt dich. Und was willst du? Am liebsten würdest du reinschlagen, oder? Zumindest manche einer von uns. Die anderen würden sich weise umdrehen und ihren Mund halten und gehen. Aber was willst du wirklich? Du willst ein Vorbild sein. Jemand verletzt dich in der Kirche. Hier, in der Ekklesia Pforzheim. Eine Person, auf die du gebaut hast, deswegen kann sie dich auch so sehr verletzen. Und du sagst, dieser Person will ich nie mehr wieder begegnen, deswegen komme ich nicht mehr in die Kirche. Was willst du heute? Der Person nicht begegnen, deswegen nicht in die Kirche kommen. Und was willst du wirklich? Du willst ein Vorbild sein. Was willst du? Und was willst du wirklich? Worauf besinnst du dich? Und ich hoffe, wir alle, jeder Einzelne von uns sagt, wir wollen ein Vorbild sein für andere Menschen. Und deswegen besinnen wir uns darauf, als Vorbilder Gottes zu leben. Und bei dieser Frage von gerade Mädchen, Jungs, ich glaube, diese Frage hört auch nicht wirklich auf. Das sehen wir in der Bibel, wie alte Männer, wie alte Frauen Dummheiten machen. Und wie entscheidend ist es, dass wir uns dann in dem Moment nicht von Gefühlen leiten lassen. Ja, aber meine Gefühle sagen das. Pfeif auf deine Gefühle. Was willst du wirklich? Wisst ihr, zu viele Menschen haben diese Frage nicht wirklich beantwortet. Was will ich und was will ich wirklich? Wir kennen die Geschichten. Da ist eine junge Frau und sie greift nach der Frucht und der Tod kommt zur Menschheit. Wollte sie wirklich sterben? Ich glaube nicht. Da ist ein junger Mann, er bringt seinen eigenen Bruder um. Wollte kein wirklich seinen Bruder umbringen? Glaubt ihr das? Ich glaube das nicht. Der war eifersüchtig, der war ärgerlich. Und in dem Moment war er übermannt von diesen Gefühlen, dass er Gott nicht verstanden hat, warum dieser blöde Gott sein Opfer nicht annimmt, aber das Opfer seines Bruders. Und in diesem Moment wollte er seinen Bruder umbringen. Wenig später hat er es bereut. Was will ich und was will ich wirklich? Menschen haben so viel Dummheiten gemacht, weil sie nicht besonnen gehandelt haben, weil sie nicht den Geist der Besonnenheit in sich hatten, sondern sich leiten ließen von dem Augenblick. Da ist dieser Gesalbte des Herrn, Simson, ist für mich so das Vorbild von einem Mann, der bauchgeleitet ist. Er weiß, der Geist Gottes ist auf ihm. Er hat mächtige Kraft. Er ist gesalbt von Gott als Retter Israels. Das weiß er. Seine Mutter, sein Vater haben ihm das jeden Tag zugeflößt. Und dann geht er hin und er ist doch kein richtiger Mann und seine Augen sind schon nicht mehr dort, wo sie eigentlich hingehörten, beim Volk Israel. Als gäbe es keine Schönheit im ganzen Volk Israel. Wenn du das überlegst, im ganzen Volk Israel ist kein Mädchen, das irgendwie attraktiv wäre. Was für eine Lüge. Und dieser Junge kommt nach Hause und sagt, aber ich will unbedingt jemand, wo Gott eigentlich definiert hat, dass wir keinen Bund eingehen. Und die Eltern sind so schwach und geben nach. Und wenig später ist da eine Schönheit und die meint er unbedingt zu haben, ein One-Night-Stand. Wenn man überlegt, was die Delilah in diesen paar Tagen geschafft hat, dann merkst du, wie gefährlich es ist, wenn wir nur bauchgesteuert sind und nicht kopfgesteuert, nicht herzensgesteuert. Die eine Nacht hat ihm alles gekostet, seine Kraft, seine Salbung, sein Augenlicht, seine Augen wurden ausgestochen. Wenn du überlegst, aufgrund von Augenlust fällt er in Sünde. Und genau das, was ihn verführt hat, hat er später nicht mehr. Er kann nie mehr eine Frau sehen. Wie traurig, oder? Es offenbart auch die Art des Teufels, wie er dich verführt und am Ende dir gar nichts gibt. Und wie er ein Sklave ist, wie ein Ochse drischt er Korn. Und am Ende stirbt er. Und ja, sein Tod hat noch ein bisschen was Gutes, weil er in seinem Tod den Feinden quasi Verlust antut. Aber was hat dieser Mann verloren? Warum? Weil er die Frage nicht gescheit beantwortet hat. Was will ich? Und was will ich wirklich? Und ich kenne zu viele Menschen, die beantworten die erste Frage, was will ich jetzt? Punkt. Ich habe jetzt Bock auf. Dazu sagen, was will ich wirklich? Und ich bete, dass wir an dieser Stelle Menschen sind, die sagen, Gott, hilf uns, Vorbilder zu sein. Ich bin fast am Ende. In Timotheus Schreibt Paulus, niemand verachte deine Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Selbstbeherrschung. Rate dir, lebe als Vorbild. Warum? Aufgrund von drei Dimensionen. Zuallererst aufgrund von Gott. Eines Tages wirst du vor Gott stehen und Gott wird sagen, alles, was du bist und alles, was du hast, hast du von mir. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Der zweite Grund ist aufgrund des Wortes Vorbild sein. Das Wort ist per Definition sein Vorbild für andere. Dass andere dich anschauen und sagen, ja, von dem will ich lernen. Der ist für mich, mein Trainer ist ein Vorbild. Der ist für mich ein Vorbild. Und der Hauptgrund, und der mag dir gar nicht bewusst sein, aber sei ein Vorbild, weil du durch nichts auf dieser Welt, durch keine Kraft in diesem Universum, nicht einmal durch Gott jemals von dir selbst getrennt sein wirst. Du wirst immer der Du sein. Ob im Himmel oder in der Hölle. Ich bin David Schneider und ich werde immer David Schneider sein. Punkt. Und all die bösen Gefühle, die ich habe, wer spürt die? Das ist eine Person, die sie spürt, das bin ich. Niemand anders. Erst einmal. Die bösen Gedanken, die ich habe, wer hört sie? Ich höre sie. Die Worte hören bereits andere, die Taten sehen vielleicht andere auch, manche zumindest. Aber das Innere, das kriegst du mit. Möchtest du wirklich dich nachts hinlegen und denken, warum warst du den ganzen lieben Tag so wütend? Oder bringst du deine Wut zu Gott, deine Trauer zu Gott? Lass Gott dein Herz verbinden. Sei ein Vorbild, weil du durch nichts in dieser Welt von dir selbst getrennt sein wirst. Seid ihr damit einverstanden? Macht es Sinn? Stimmt es? Stell dir mal vor, im Himmel, wenn du von dir selbst geschieden bist, dann bist du nicht mehr du, oder? Dann ist ja irgendwas, aber nicht du. Oder in der Hölle, wenn es nicht du bist. Nein, die Bibel ist eindeutig, wir sind ewig. Gott hat Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Ich werde immer ich sein. Aber ich darf heute schon ich sein und ich darf heute die guten Gefühle und die negativen Gefühle, die guten Taten und die negativen Taten. Vielleicht hat niemand das Wort Arschloch gehört, aber ich hab's gehört. Und deswegen rate ich mir selbst, lebe als Vorbild. Worauf besinnst du dich? Gottes Geist lädt dich ein, besinn dich darauf, als Vorbild zu leben. Amen. Jesus, ich danke dir für diesen wunderschönen Sonntag. Danke, dass die Sonne scheint. Danke für dieses Jahr, das vor uns steht. Und Herr, ich bete, dass dein Geist uns ganz hoffnungsfroh macht. Ich bete, dass wir die Chancen sehen, die wir als Kirche haben. Ich bete, dass wir die Chancen sehen, die wir als einzelne Menschen haben. Gott, und ich danke dir bereits heute für neue Kleingruppen, die entstehen werden. Ich danke dir für neue Dienste, die entstehen werden. Ich danke dir für neue Plattformen, die wir gemeinsam kreieren, wo wir der Gesellschaft dienen dürfen. Herr, ich freue mich auf den Indoor-Spielplatz, der kommen wird. Und ich freue mich für die Menschen, die dort andocken und die einfach Liebe Gottes erleben dürfen. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die aufgrund von dem ja Nachfolger von Jesus werden. Ich danke dir für diesen Kurs, den wir gemeinsam hier anbieten dürfen. Glauben entdecken, Leben teilen. Gott, und ich bete, dass wir diesen Kurs nicht nur lahm irgendwo über uns ergehen, sondern dass wir sagen, ja, wir wollen so viel lernen von Gottes Wort, aber auch voneinander. Wir wollen das Leben teilen. Und wir wollen diese Plattform auch nutzen, den Menschen unseres Lebens zu sagen, hey, denk doch mal über Gott nach. Schenk Gott doch mal ein paar Wochen Zeit, auf dich zu wirken. Wenn es ihn gibt, wenn du sein Geschöpf bist, dann hätte er es doch verdient, dass du ein paar Wochen dir Zeit nimmst, über Gott nachzudenken. Herr, ich bin so erwartungsfroh, was du in den nächsten Wochen und Monaten und im nächsten Jahr mit uns als Ekklesia Pforzheim tun wirst. Und Gott, und ich bete, dass wir alle rückblickend sagen werden, es war nicht nur ein gutes Jahr, sondern Gottes Geist war mit uns. Und wir waren mutig. Und wir sind aufgestanden und wir haben Neues ausprobiert. Und gleichzeitig waren wir besonnen und haben der Sünde widerstanden. Wir haben unser Herz reingehalten. Wir haben jeden Tag neu dafür gelebt, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus es tun? Wir sind entschieden, als Vorbild zu leben. Halleluja. Und das ist meine Frage für heute Morgen. Bist du entschieden, als Vorbild zu leben? Determined. Entschlossen, als Vorbild zu leben. Wenn du sagst, hey, ich bin dabei. Wir haben unsere Augen geschlossen, weil diese Frage gilt dir.
dann darfst du mal deine Hand heben und ich bete, dass alle unsere Hände hochgehen, dass sie sagen, wir sind eine entschlossene Gemeinde. Wir sind entschlossen, als Vorbilder Gottes zu leben. Wir sind entschlossen für dieses Jahr. In unserer Familie, die Menschen, die uns am besten mitbekommen, die dürfen am Ende über unser Leben urteilen und sagen, ja, Papa war ein Vorbild. Mama war ein Vorbild. Meine große Schwester war ein Vorbild. Und lass es nicht nur eine Hand sein, sondern lass es eine Entscheidung im Herzen sein. Dieses Jahr soll ein Jahr des Unterschieds werden. Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen im Urlaub. Dieses Jahr will ich rocken mit Jesus. Und Jesus soll es rocken mit mir. Amen. So, wir halten unsere Augen geschlossen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Dürft eure Hände noch mal runternehmen. Vielleicht bist du noch nicht Kind Gottes. Und es erfordert eigentlich nur eine Herzensentscheidung zu sagen, und ich will diesem Jesus, diesem Retter dieser Welt nachfolgen. Dann lade ich dich ein, geh diesen Schritt heute. Wenn du noch nicht alles verstanden hast, dann triff die Entscheidung, ich möchte anfangen, nach ihm zu suchen. Ich möchte anfangen, mich mit seinem Wort, mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Ich möchte anfangen, Predigten zu hören. Ich möchte anfangen, in den Gottesdienst zu gehen. Ich möchte ihn suchen. Die Bibel sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Ist hier irgendjemand? Es mag eine Person sein. Dann heb mal deine Hand. Sei mutig. Gottes Geist spricht dich vielleicht gerade jetzt in dem Moment an. Ist hier jemand von uns, der das sagen möchte? Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen hier. Und ich bete, dass wir nicht rausgehen, ohne zu wissen, dass wir deine Kinder sind, Kinder Gottes. Amen. Bevor ich übergebe, möchte ich persönlich euch noch einmal ganz herzlich einladen. Wir haben ja eine besondere Situation, dass wir keinen Ortspastor haben. Und das kann weder du noch ich einfach mal so verändern. Aber ich habe mir in Besonnenheit überlegt, wie kann ich der beste Pastor für Ecclesia Pforzheim sein und bin auf viele Antworten gekommen. Das erste war, dass ihr ein Pastorenteam sind. Mit Jonas, mit Austin, mit Pia, mit den Ältesten hier. Und da geht niemand hin und sagt, und ich bin Pastor und ich bin nicht, sondern gemeinsam wollen wir für euch da sein. Amen. Und damit es noch konkreter wird, werde ich den nächsten bis Dezember jeden Dienstag hier sein. Also ich möchte zum Hören, zum Fühlen, zum Riechen nicht unbedingt, ja, sein. Einfach, dass ihr wisst, wer ist dieser Typ. Das ist so ein bisschen der Kerngedanke. Der weitere Kerngedanke ist, wir wünschen uns, dass Kleingruppen Realität werden. Nicht für ein paar wenige, sondern für jeden. Und dass wir so eine gute Plattform sein, wo wir lernen, Kleingruppen zu leben. Und am Ende teilen wir uns quasi neu auf in Kleingruppen. Und der letzte Gedanke, und der ist der wichtigste, du und ich, wir haben einen Auftrag, dass Jesus Retter dieser Welt ist, nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Deswegen lade deine Freunde ein. Es wird nicht peinlich werden, ich verspreche es euch. Es wird gut, wir werden hier Essen haben, du wirst dabei sein und ich werde teils hier live predigen und teils werden wir einfach einen Film sehen, auch eine Predigt sehen und dann uns darüber unterhalten. Ihr könnt auch gerne erst in 2 oder 3 Wochen dazukommen. Viel cooler, viel schöner und viel ermutigender ist es, wenn ihr bereits am Dienstag am Start seid. Glauben entdecken, Leben teilen mit dir und mit mir.